Die Geschichte vom verlorenen Sohn. Sie kennen sie alle. Lukas 15, eigentlich sind es drei Gleichnisse. Anhand von drei Gleichnissen, dreimal was Verlorenes, versucht Jesus was zu erklären. Und meine Lieben, ihr seid natürlich in einer ganz schlechten Position. Vor 2000 Jahren, als Jesus die Geschichte zum ersten Mal gehört hat, da hingen die Leute fasziniert an seinen Lippen. Heute, wenn ein Katholik begreift, das ist das Evangelium von verlorenem Sohn, guckt man auf die Uhr und denkt, oh, das wird heute aber lang dauern, bis der fertig ist mit seinem Evangelium. Und ich kenne die Geschichte schon, die habe ich schon so oft gehört. Und dann predigt er auch noch drüber. Und das habe ich auch schon alles gehört. Mir ist so langweilig, sagt der kleine König Dezember. Und das ist ja auch eigentlich keine richtige Heldengeschichte. Ich meine, wenn schon Geschichten erzählt werden, dann wollen wir Geschichten von Helden. Die Helden der jüngeren Generation kenne ich gar nicht mehr so, weil ich nicht mehr in all den Filmen und Serien drin bin, ob das jetzt Marvel ist. Damals, vor Jahrhunderten, gab es mal einen Winnetou und einen James Bond oder einen Jason Bourne oder wie sie alle hießen, die Helden. Und das war so schön, weil da war Gut und Böse so klar getrennt und der Gute hat immer gewonnen und der Böse ist immer bestraft worden. Übrigens, es ist sogar psychologisch so, dass Menschen nach einem blutigen Actionfilm besser schlafen als nach einem Beziehungsdrama. Weil am Ende eines Beziehungsdramas sind die ganzen Konflikte immer noch im Raum und damit musst du dann ins Bett gehen. Aber wenn so richtig das Blut spritzt, dann sind alle Bösen tot und der Gute hat gewonnen. Da schläft man besser, psychologisch untersucht. Also wenn ihr euch mal streitet über das Fernsehprogramm, die Psychologen haben immer recht und die Statistik sowieso. Aber wisst ihr, es gibt tatsächlich einen Helden in der Geschichte. Womit identifizierst du dich? Ganz sicher am wenigsten mit dem Vater. Ganz sicher. Vielleicht mit dem Sohn, der umkehrt. Aber nachdem die meisten von uns keine Erfahrung damit haben, wie es ist, eine Erbschaft durchzubringen in einem fernen Land, vielleicht auch nicht so. Ich behaupte, die eigentliche Identifikationsfigur in diesem Gleichnis ist der Sohn, der zu Hause geblieben ist. Seid ihr nicht alle zu Hause geblieben? Irgendwo? Ohne euer Vermögen durchzubringen? Warum hat der so viel Identifikationspotenzial? Ich fange mal an. Wir sind hier in Oberbayern. Ich komme aus Franken. In Franken gab es immer eine Hofteilung beim Erbe. Ganz dumm. Das heißt also, wenn ein Bauer zwei Kinder hat, dann muss er seinen Hof teilen in zwei Hälften, nur noch halb so viel. Ob du davon leben kannst, naja, vielleicht im ersten und zweiten Mal schon, aber irgendwann werden die Höfe so klein, dass da keiner mehr davon leben kann. Erbteilung. Jeder kriegt gleich viel. In Oberbayern, gerade wenn man ins Voralpenland geht, da waren die Leute nicht so dumm. Da gab es immer nur einen Hoferben, deswegen sind die Höfe groß und reich. Einer kriegt alles. Und jetzt auch bei unserer Geschichte können Sie davon ausgehen, dass das so war. Also der Vater, der Hofbetreiber, der Bauer sozusagen, der hat das Wirtschaftsgut nicht zerschlagen, sondern er hat selbstverständlich den älteren Sohn als Hoferben eingesetzt und den jüngeren irgendwie ausgezahlt, dass er halt ein bisschen Mitgift hat und zu heiraten oder so. Aber es geht hier gar nicht um 50-50. Es geht um eine Regelung der Erbfolge und offensichtlich ist die Erbfolge so, dass solange der Alte noch auf dem Hof ist, er das Sagen hat und erst wenn er tot ist oder zurücktritt, dann übernimmt sein ältester Sohn das Ruder. Wir sind die ältesten Söhne. Uns hat Gott, der Vater, alles schon übergeben. Uns gehört alles. Und der älteste Sohn könnte sich ja darüber freuen. Ich bin der Hoferbe. Ich habe das Größere losgezogen. Was der andere tut, ist mir eigentlich ziemlich egal. Irgendwann muss ich den ganzen Laden übernehmen und gerade eben geht es mir super, weil ich habe nicht die Hauptverantwortung. Ich arbeite mit, ich lerne alle Geschäftsvorgänge kennen, aber ich muss nicht für alles gerade stehen. Das macht noch mein Vater. Eigentlich eine super Konstellation. Vermögensinhaber mit Nießbrauchsrecht des Alten, nennt man das heute juristisch, dem geht's super. Ich bin der ältere Sohn, weil ich bin der eigentlich Beschenkte. Identifikationspunkt Nummer 1. Der zweite Identifikationspunkt. Ich bin neidisch. Nie gönnt jemand mir irgendwas. Ich krieg nie was. Schau mal den Kellerhals an, der hat viel mehr Geld als ich. Und die reichen russischen Oligarchen. Hast du mal deren Yacht gesehen im Mittelmeer? Die allermeisten Menschen gucken immer nicht nach unten, sondern nach oben und beschweren sich, dass sie so arm dran sind. Ich behaupte, dass wirklich jeder hier in diesem Raum, bezogen auf die Geschichte der Menschheit und das Vermögen eines normalen Bürgers auf unserem Planeten, zu den oberen 10% gehört. So zu wohnen wie wir, sich so zu kleiden wie wir, diese Lebensperspektive zu haben, diese Bildungschancen, dieses Gesundheitssystem, diese Freiheit, ist ein unglaubliches Privileg bezogen auf die Geschichte der Menschheit und die Situation auf unserer ganzen Welt. Und trotzdem verhalten wir uns wie der ältere Sohn.
Passt nicht. Alles so schlimm. Ich komme immer zu kurz. Jeder übersieht mich. Die anderen haben alles, ich habe nichts. Mir geht's ja so schlecht. Und keiner sieht's außer ich selbst.
Identifikationspunkt Nummer 2. Auch die Beziehung zu seinem Vater leidet darunter. Wie oft höre ich, dass Leute ihre Gottesbeziehung einstellen, weil ein Schicksalsschlag passiert und es nicht so ausgeht, wie sie sich's denken. Wissen Sie, da wird mir immer Angst und Bange, nicht um den lieben Gott, der hält das aus. Der liebe Gott hält es aus, dass jemand sagt, jetzt ist mein Kind gestorben, was ist das für ein Gott, dich brauche ich nicht, ich gehe von dir weg. Das ist nicht mein Problem, der liebe Gott hält das aus, aber die anderen in dieser Beziehung. Glauben Sie nicht, dass dieser Mensch die anderen Beziehungen genauso lebt? Also wenn ich was davon habe, wenn ich was kriege von dir, dann bleibe ich bei dir. Aber wehe dir, wenn du mir nicht das lieferst, was ich will. Das ist emotionale Erpressung. Und ich befürchte, das, was die mit dem lieben Gott machen, machen sie mit allen anderen um sich herum auch. Mit ihrem Ehepartner, ihren Kindern, ihren Eltern. So ist der ältere Sohn. Und ein drittes Merkmal. Er kann nicht an der Party teilnehmen. Es gibt Grund, sich zu freuen. Andere freuen sich auch. Ich könnte da mitmachen, aber ich bin so in mir gefangen, dass ich es nicht kann. Ganz häufig ist das der Fall. Stellen Sie sich mal nur vor, unsere bayerischen Kirchen würden sich füllen mit ganz vielen Menschen, die nicht hier aufgewachsen sind, die nicht immer schon in dieser Kirchenbank sitzen, die vielleicht auch anders aussehen und anders sprechen. Glauben Sie, der normale Pfarrgemeinderat würde sich darüber freuen, dass wir jetzt keine Orgelmusik haben, sondern afrikanisches Getrommel, weil wir eine große Kombo haben mit Chor, die das machen können? Ich kann mir das nicht vorstellen. Da ist die Party am Laufen, aber nee, nicht so. Diese Unfähigkeit, die Dinge so hinzunehmen, wie sie sind, die Schönheit darin zu sehen, sich mitzufreuen, das ist die große Kunst. Und die hat dieser Typ überhaupt nicht drauf. Er distanziert sich maximal, indem er nämlich nicht sagt, mein Bruder ist zurückgekommen, sondern er sagt nur, dein Sohn ist zurückgekommen. Das kennen Sie vielleicht von Auseinandersetzungen unter Ehepartnern, ja? Wenn die sich nicht einig sind über die Erziehungsmethode, dann sagen sie, deine Tochter hat das gemacht. Und genauso ist es hier mit unserem älteren Sohn. Er distanziert sich emotional von seinem Bruder. An der Party kann er nicht teilhaben. Ich bin dieser ältere Sohn. Das ist meine Identifikationsfigur. Wissen Sie, was großartig ist an diesem Evangelium? Es gibt nicht nur einen verlorenen Sohn, es gibt zwei verlorene Söhne. Die Überschrift ist falsch, die steht auch gar nicht in der Bibel. Und beiden verlorenen Söhnen muss der Vater hinterhergehen. Dem, der weg war, geht er auf den Hügel entgegen und dem, der unfähig ist, in die Party reinzugehen, dem geht er auch entgegen. Den muss er nicht wieder neu einkleiden und seine Würde zurückversetzen, das ist nicht nötig. Aber bei dem wissen wir nicht, ob er die Kurve kriegt. Das Evangelium endet eben nicht mit der Feststellung, der ältere Sohn sagt, okay, ich sehe es ein, es gibt einen Grund, sich zu freuen, ich komme mit, wir feiern jetzt zusammen. Die Geschichte bleibt offen. Wir wissen nicht, ob der Ältere reinkommt. Wir sind gerade in der Fastenzeit. Auch wenn heute Letare ist, muss ich Ihnen das leider zumuten, weil es das Evangelium ist. Die Menschen, die in der Kirche sind, von denen ist nicht sicher, dass sie es wirklich schaffen. Weil sie reich beschenkt sind und dafür nicht dankbar sind. Weil sie glauben, immer wieder zu kurz zu kommen und dem Vater nicht vertrauen, weil sie an der Freude der anderen nicht teilhaben können und nicht empathisch sind. Und da kann dir der Vater noch 20 Mal hinterherlaufen und er tut's jeden Tag mehrfach. Wenn ich nicht rein will zur Party, dann komme ich nicht rein. Anders gesprochen, das Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen ist ein Gleichnis von Gericht und Verdammnis. Aber wir haben heute Letare. Es ist rosa und nicht so dunkel. Vorhin hat Andreas Hofmeier mit seiner Tuba in St. Moritz geblasen und ein paar zotige Geschichten erzählt. Das gehört auch dazu. Es gibt Spaß, es gibt Freude, es gibt Fülle. Nehmen wir das an. Gott ist gut. Amen.